In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese 12 sandte er aus und gebot ihnen, geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Je ärmer und schwächer ein Mensch ist, desto mehr gilt ihm Gottes Erbarmen. Es war schon bei Israel so, es berührt mich immer eine Stelle ganz besonders, wo der Herr zu seinem Volk Israel sagt, von dem wir ja eben gehört haben, dass es erwählt, dass es geliebt ist, dass es ein priesterliches Volk, ein heiliges Volk sein soll. Einmal sagt der Herr zu seinem Volk, nicht weil ihr größer wärt als alle anderen Völker, nicht deshalb seid ihr etwas Besonderes, sondern weil der Herr euch liebt und weil er euch erwählt hat. Und der heilige Paulus hat es uns ja gesagt, dass der Herr uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Das ist das Große, dass der Herr uns liebt, obwohl wir schwach sind. Ja, dass er uns gerade deshalb liebt, weil wir schwach sind, weil wir klein sind, weil wir aus eigener Kraft es nicht vermögen, in den Himmel zu kommen. Die heilige Therese von Lisieux hat es so wunderbar immer wieder bildlich ausgesprochen, indem sie sagte, in den modernen Häusern damals im 19. Jahrhundert kamen die Aufzüge auf und sie hat gesagt, der Aufzug, der mich emporträgt, sind die Arme Jesu in den Himmel emporträgt. Gerade weil ich klein und schwach bin, gerade deshalb weiß er, dass ich aus eigener Kraft nicht in den Himmel zu steigen vermag und gerade deshalb neigt er sich zu mir herab. Je ärmer, je schwächer, je ausgelieferter der Mensch ist, desto größer gilt ihm die Zusage, dass der Herr sich ihm zuneigt und dass der Herr ihm sein Erbarmen schenkt. Er hatte Mitleid, so haben wir es eben im Evangelium gehört, denn sie waren müde, abgearbeitet, abgekämpft, erschlagen, erschöpft, dem Zerbrechen, dem Zusammenbrechen nahe. Immer wieder im Evangelium taucht dieses göttliche Mitleid auf, gerade da auch, wo der Herr die Brotvermehrung wirkt für die Menge. Bei der einen Brotvermehrung heißt es unmittelbar davor, der Herr hatte Mitleid und er heilte die Kranken und dann wirkt er das Wunder der Brotvermehrung. Bei der anderen Brotvermehrung heißt es, ich habe Mitleid, dass Jesus zu den Jüngern sagt, ich habe Mitleid mit dem Volk, denn sie sind schon 3 Tage bei mir und sie haben nichts zu essen, sie haben Hunger. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, dann werden sie zusammenbrechen. Sie sind müde und erschöpft. Und der Herr sagt zu den Jüngern, vor dem Hintergrund dieses göttlichen Mitleids zu den, sagt er zu dass er mit dem Volk hat, auf diesem Hintergrund sagt er zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann wird deutlich, dass sie nicht nur Brot reichen sollen, sondern dass zunächst einmal Mitleid in ihren Herzen aufkommen soll mit diesem dem Zusammenbrechen nahen Menschen. Der Herr hatte Mitleid und er hatte Mitleid. Und sein Mitleid zeigt sich darin, dass er die Kranken heilt. Sein Mitleid zeigt sich darin, dass er die Hungernden speist. Sein Mitleid zeigt sich darin, dass er auch die beiden Blinden von Jericho, auch dort ist ausdrücklich von dem Mitleid des Herrn die Rede, dass er auch sie heilt. Er hatte Mitleid mit ihnen, er berührte ihre Augen und er heilte sie. Und er hatte Mitleid mit der Witwe von Naim, die ihren einzigen Sohn, den Jüngling von Naim, zu Grabe tragen musste. Und er hatte Mitleid und er sagte zu ihr, weine nicht. Und er berührt die Bahre des Knaben und er sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Gott hat Mitleid mit uns und Jesus bringt sein Mitleid in drei ganz großen, wunderbaren Gleichnissen zum Ausdruck. Und noch einmal zum Ausdruck kommt, was dieses Mitleid meint in dem Gleichnis von dem König, der Rechenschaft fordert von seinen Dienern und einer seiner Diener weiß, dass er niemals die Schuld, die er auf sich genommen hat, das Geld, das er veruntreut hat seines Herrn, dass er niemals diese Schuld ausgleichen kann. Und er sagt, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen, was ich dir schuldig bin. Doch der König weiß, dass sein Knecht selbst dann, wenn er bis an sein Lebensende schwer schuften würde, selbst dann, wenn er seine eigene Familie zur Arbeit verpflichten würde und als Sklave verkaufen würde, er weiß, dass sein Knecht seine Schuld nicht zurückzahlen könnte. Und deshalb heißt es, der König hatte Mitleid mit diesem Knecht und er erließ ihm die Schuld und er ließ ihn gehen. Er entließ ihn in der Freiheit, so wie Jesus es immer wieder gesagt hat, geh und sündige von jetzt an nicht mehr, auch ich verurteile dich nicht, wie er es zur Ehebrecherin sagt. Und dann in dem wunderbaren Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der nicht vorübergeht, an dem der halbtot am Straßenrand liegen geblieben ist, der ausgeplündert und ausgeraubt wurde auf seinem Weg von Jerusalem nach Jericho hinab. Und der Samariter, er hatte Mitleid mit ihm. Und er goss Öl und Wein auf seine Wunden und er verband sie und er setzte ihn auf sein eigenes Reittier. Er selber geht zu Fuß, der andere darf aufsitzen auf seinem Reittier. Er bringt ihn in die Herberge und er sorgt für ihn. Das ist Mitleid. Mitleid heißt, dass Gott uns die Schuld erlässt. Mitleid heißt, dass er unsere Wunden heilt. Mitleid heißt, dass er uns trägt, dass er sich um uns sorgt, dass er uns heimführt in das Haus des Vaters. Er hatte Mitleid, kommt dann nochmal zum Ausdruck in dem großen Gleichnis vom barmherzigen Vater. Denn als der Vater seinen Sohn schon von weitem heimkommen sieht, da heißt es, er hatte Mitleid mit ihm. Er wartet nicht erst, bis der Sohn ihm vor den Füßen niederfällt oder an die Haustür klopft. Barmherzigkeit, so heißt es in einem Sprichwort, heißt, die Tür zu öffnen, vor der andere angeklopft hat. Der barmherzige Vater, er hatte Mitleid mit seinem verlorenen Sohn. Er sah ihn schon von weitem kommen, er lief ihm entgegen, er umarmt ihn und er küsst ihn. Göttliches Mitleid ist es, das Jesus bewegt hat, die Kirche zu gründen. Dass sie sein Mitleid vergegenwärtigt in dieser Welt und Zeit, dass sie Mitleid hat mit der hungernden und leidenden und dürstenden Menschheit. Mitleid ist es, dass der Herr seine Jünger berufen hat. Doch wenn Jesus vom Mitleid bewegt ist, dann ist die erste Regung seines Herzens, dass er zum Vater betet, dass er für uns zum Vater betet. Bevor er die Jünger beruft, so sagt es Lukas, hat Jesus eine Nacht des Gebetes verbracht. Und auch hier heißt es ja, dass Jesus uns aufträgt zu beten. Bittet und es wird euch gegeben. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Nicht, weil Gott gebeten werden will. So wie man zu einem kleinen Kind sagt, wie sagt man, sag schön bitte, dann bekommst du auch, was du willst. Nicht, weil Gott gebeten werden will, sondern wenn Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dann weiß er, dass wir im Gebet uns innerlich disponieren. Zum einen, um die Sendung des Herrn zu empfangen. Zum anderen werden wir im Gebet empfänglich, dass Gottes Gesinnung in unser Herz hineindringen kann, dass Gottes Mitleid auch in uns Fleisch werden kann, dass Gottes Mitleid in unser Fleisch hineindringen kann. Mitleid im Griechischen ist ein ganz großes Wort. Das Wort für den Mutterschoß liegt im Hintergrund für das Mitleid. Das Wort für das Innerste, für die Eingeweide des Menschen ist die Wortwurzel für das Mitleid. Wir könnten also, wenn wir vom göttlichen Mitleid sprechen, sagen, es ging Jesus zu Herzen, es hat ihn zu innerst bewegt. Die Not der Menschen ging ihm durch Mark und Bein. Von diesem göttlichen Mitleid sollen wir erfasst werden. Wir können es nur, wenn wir uns im Gebet für Gottes Gegenwart öffnen, dass Gottes Mitleid in uns, in unser Fleisch eindringen kann, geradezu in uns Fleisch werden kann. Gottes Mitleid bewirkt dann in unserem Herzen, dass wir die Menschen so sehen, wie Gott sie sieht, dass wir nicht an ihrer äußeren Oberfläche stehen bleiben, an der schiefen Nase, die sie haben, oder an dem Fehler, den sie haben, sondern dass wir beginnen, sie mit den Augen Gottes zu sehen und daher mit dem göttlichen Mitleid ihnen begegnen. Wenn Gottes Mitleid in unserem Herzen ist, nur dann können wir die Wahrheit erkennen. Sonst sind wir in der Gefahr, dass unser Blick verstellt ist von unseren eigenen Verwundungen, von unseren eigenen Verletzungen oder gar von unserem eigenen Egoismus und Stolz. Wenn Gottes Mitleid unser Herz bewegt, nur dann können wir mit der heilenden Gnade Gottes den Menschen begegnen, wozu der Herr uns in die Welt hineingesandt hat. Wenn Jesus die Jünger sendet mit dem Wort, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, dann kommt gerade in diesem großen Auftrag des Herrn sein Mitleid mit der Menschheit zum Ausdruck. Und die Kirche vollzieht dieses Werk, diesen Auftrag des Herrn, nirgendwo so wie in der Feier der Eucharistie und nirgendwo so wie in den Sakramenten. Dort, wenn sie Eucharistie feiert, dann werden die Aussätzigen rein, dann werden wir vom Aussatz der Sünde gereinigt, weil die Eucharistie das Werk der Erlösung ist. Dann geschieht wirklich Befreiung von dämonischen Mächten, wenn wir die Eucharistie feiern. Dann gehen wir hinüber vom Tod ins Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm und er wird nicht sterben in Ewigkeit. Und wenn wir die Eucharistie feiern, dann wird die Quelle des göttlichen Heils, der Heilung und der Heiligung neu lebendig und neu gegenwärtig. Diesen Urauftrag, den der Herr seinen Jüngern gegeben hat, muss sich die Kirche immer wieder neu besinnen. Nur wenn sie diesen Auftrag erfüllt, bleibt sie im wahrsten und tiefsten Sinne des Wortes systemrelevant. Man hat oft jetzt in dieser Corona-Zeit gesagt, die Kirche ist nicht mehr systemrelevant, sie hat keine Bedeutung mehr für den Menschen in unserer Welt und Zeit. Deshalb können wir getrost auf ihren Dienst verzichten. Sie ist dann nicht mehr systemrelevant, wenn sie den Auftrag des Herrn nicht mehr erfüllt. Wenn es nur noch um sich selber geht, wenn sie nur noch um sich selbst kreist, dann kann man getrost auf die Kirche verzichten. Es geht nicht um ihre Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, das Geheimnis der Erlösung zu vergegenwärtigen in unserer Welt und Zeit. Es geht um Christus, es geht darum, die Menschen in die Begegnung mit ihm zu führen, damit sie zu innerst heil werden können, befreit werden und versöhnt werden mit Gott, mit den Menschen und mit ihrer eigenen Lebensgeschichte.